Louise von Marillac, ein Kind des 16. Jahrhunderts aus Paris, adelig, früh verwitwet. Gemeinsam mit dem heiligen Vinzenz von Paul gründete sie die Ordensgemeinschaft der Töchter der christlichen Liebe, kurz genannt Vinzentinerinnen. Heute ist ihr Gedenktag, darum wollen wir uns in der Sendereihe Spiritualität intensiver mit der heiligen Louise von Marillac beschäftigen. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Das 16. Jahrhundert in Paris, das liegt schon 500 Jahre zurück und mindestens einige hundert Kilometer von uns entfernt. Dennoch ist Louise von Marillac eine Frau, die unserer Zeit viel zu sagen hat. Das sagt Schwester Veronika Häusler. Sie ist selbst Vinzentinerin und uns zugeschaltet aus dem Mutterhaus ihres Ordens in Augsburg. Herzlich willkommen, Schwester Veronika.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Gedenktag der heiligen Louise.
Schwester Veronika Häusler arbeitet sozusagen auf zwei Standbeinen, einmal für eine Pfarreiengemeinschaft, vor allem dort in der Begleitung von Migranten, zum anderen im Ordensreferat der Diözese Augsburg. Ihre Gemeinschaft nennt sich Barmherzige Schwestern und gehört zur vinzentinischen Familie. Schwester Veronika, was heißt das genau, dass eine Ordensgemeinschaft zur vinzentinischen Familie gehört?
Ja, es gibt weltweit mehrere Millionen Menschen, die sich so an den Geist und die Philosophie des heiligen Vinzenz und der heiligen Louise anschließen. Es gibt Laiengemeinschaften, es gibt Ordensgemeinschaften und all diese Zweige zusammen verstehen als eine Familie im Geist. Daher der Begriff vinzentinische Familie.
Und das Mutterhaus Ihrer Gemeinschaft liegt in Augsburg. Heißt das, dass das auch dort, die auch dort gegründet wurde?
Die Gemeinschaft kommt ursprünglich aus Frankreich, hat dann historisch einige Zwischenetappen über Straßburg gemacht, ist nach München gekommen. Von München kam dann ein Ableger nach Augsburg, aus dem dann unser heutiges Mutterhaus geworden ist.
Als Gedenktag der heiligen Louise von Marillac hat man früher den 9. Mai gekannt. Das ist heute der 9. Mai. Früher hat man den 15. März gekannt als ihren Gedenktag. Warum ist der denn verlegt worden?
Der 15. März ist ihr Todestag, von daher eigentlich ein geborener Festtag für eine Heilige. Er wurde gefeiert von ihrer Heiligsprechung 1934 ab bis letztes Jahr. Der Grund ist, dass die vinzentinische Familie sich gedacht hat, es ist nicht so klug, sehr viele Hochfeste in die Fastenzeit zu legen. Da ist die heilige Louise, heiliger Josef, dann Verkündigung des Herrn. Und so wurde in Rom der Antrag gestellt, den Gedenktag zu verlegen. Und der 9. Mai ist der Tag ihrer Seligsprechung.
So, gewöhnen wir uns dann jetzt dran. 9. Mai ist ihr Gedenktag. Ich denke, viele von uns haben vom heiligen Vinzenz von Paul schon viel gehört. Louise von Marillac ist sehr viel weniger bekannt. Und wir werden jetzt etwas aus ihrer persönlichen Spiritualität hören. Wie gesagt, Schwester Veronika sagt, es ist eine sehr moderne Spiritualität. Warum das so ist, das werden wir jetzt gleich hören, wenn Schwester Veronika Häusler zu uns sprechen wird über das Thema »Das Bild Christi in meiner Seele«. Zur Spiritualität der heiligen Louise von Marillac.
Ja, wir werden zunächst mal uns die Person der heiligen Louise etwas näher anschauen, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn man die Spiritualität einer Heiligen kennenlernen möchte, dass man auch ihre Lebensgeschichte kennt und dann in einem zweiten Blick schauen, wie sieht ihre Vorstellung, ihr Kennenlernen Christi aus und dann so in einer letzten Überlegung und was heißt das für uns heute. Begeben wir uns also ins Frankreich des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt in dessen 90er Jahre. Louis de Marillac, Mitglied einer der einflussreichsten Adelsfamilien seiner Zeit, ist Hauptmann der Leibwache am Hof. Er ist bekannt als ein galanter Mann, schließt eine erste Ehe, die allerdings kinderlos bleibt, als seine Frau 1588 oder 89 stirbt. Er heiratet ein zweites Mal 1595. Das ist die Vorgeschichte ihres Vaters. Am 12. August 1591, also genau zwischen diesen beiden Ehen, wird ihm eine Tochter geschenkt, die er unmittelbar nach der Geburt als seine natürliche Tochter anerkennt und ihr seinen Namen Louise gibt. Es existiert keine Geburts- oder Taufurkunde und die Identität der Mutter bleibt unbekannt. Auch der Geburtsort ist uns ungewiss. Bereits wenige Tage nach ihrer Geburt legt der Vater in einem notariellen Akt eine jährliche Rente und einen Anteil an seinen Ländereien für seine Tochter fest. Daraus und aus der damals durchaus nicht üblichen Anerkennung als natürliche Tochter ist die liebende Verbundenheit des Vaters mit seiner Tochter Luise abzulesen. Beide verbindet ein inniges Verhältnis, das auch bestehen bleibt, als Luise im Alter von 4 Jahren zur Erziehung in das Dominikanerinnenkloster Poissy gegeben wird. Dort erwartet Luise, der die Liebe einer Mutter fehlt, zumindest die Obhut und Fürsorge einer Verwandten, wohl ihrer Taufpatin. Luise lernt mit großer Begabung, sie darf eine Erziehung und Ausbildung genießen, die die der meisten Mädchen ihrer Zeit weit übersteigt und zu der auch Latein, Kunst und Literatur als Fächer gehören. Luise hat außerdem eine beachtliche Begabung zu malen, die sie in Poissy entfalten kann. Dieses vergleichsweise ungetrübte Leben dauert nur bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Wohl aus Geldnot wechselt Luise in ein bescheidenes Internat zu einer armen Demoiselle. Dort erwirbt sie sich neue Fähigkeiten, das Führen eines Haushalts und Handarbeiten. Mit wachem Blick erkennt sie schon in dieser Zeit die Armut der Internatsmutter und findet kreative Wege, dieser abzuhelfen. Ein herber Schlag trifft Luise, als ihr Vater 1604 stirbt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt nicht ganz 13 Jahre alt. Der weitere Lebensweg scheint unklar. Die weitere Familie kümmert sich zunächst nicht um diese uneheliche Verwandte. Ihr Wunsch, den sie in ein privates Gelöbnis fasst, Tochter der Passion zu werden, um für ihr Dasein Sühne zu leisten, wie sie sagt, scheitert an der Absage des Provinzials. Er traut ihr das harte Leben dieser Bußgemeinschaft ihrer zarten Gesundheit wegen nicht zu. Aufgrund der familiären Beziehungen lässt sich schließlich doch eine anständige Partie für Luise arrangieren. Die Wahl fällt auf Antoine Legras, den Sekretär der Königin. Was Luise selbst von ihrem künftigen Gatten hält, ist nicht überliefert. Die kirchliche Trauung findet am 5. Februar 1613 statt. Die Anfangszeiten der Ehe scheinen von einer freudigen Aufbruchsstimmung gekennzeichnet zu sein. Am 19. Oktober 1613 kommt der Sohn Michel Antoine zur Welt. Bald wird erkennbar, dass seine Entwicklung langsam und schwerfällig verläuft. Luise wird ihr Leben lang um ihn besorgt bleiben. Und es kommen noch weitere Schwierigkeiten auf die junge Familie zu. Im Zug der politischen Verstrickungen wird die Königinmutter verbannt. Eine Zeit lang ist es fraglich, ob die Familie Legras ihr folgen muss. 1617 übernehmen die beiden die Sorge für 7 Waisenkinder eines Onkels und sind damit vor allem finanziell total überfordert. Schließlich erkrankt Antoine, der Ehemann, im Jahr 1621 und wird sich in den folgenden Jahren nie mehr ganz erholen. Schließlich wird er voll pflegebedürftig und Luise übernimmt diese Aufgabe. Ein in seiner Entwicklung gestörtes Kind, ein kranker und schwieriger Mann, finanzielle Schwierigkeiten, 7 Waisenkinder, unsichere politische Rahmenbedingungen, von denen die berufliche Existenz des Mannes bedroht ist, das sind die Schwierigkeiten, in denen Luise sich wiederfindet. Sie kommt zu der Überzeugung, sie selbst sei die Ursache der unheilvollen Entwicklungen in ihrer Familie und sie ringt mit sich, ob sie die Familie verlassen soll und kann sich doch nicht dazu entscheiden, da Mann und Kind auf sie angewiesen sind. Bei allen Versuchen, Hilfe zu finden, bleibt Luise doch allein auf sich gestellt und in ihrer Dunkelheit verfangen. Als alle Hoffnung auf die Bewältigung der Krise aus eigener Kraft und mit gut gemeinten menschlichen Ratschlägen endgültig zerbrochen ist, greift Gott selbst ein. Luise hat am Pfingstfest 1623 die Erfahrung des Pfingstereignisses. Sie selbst nennt es mein Licht. Von Gott her bekommt sie Antworten auf ihre Lebensfragen und eine Verheißung vor Augen gestellt. Sie werde in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten für andere da sein können. Rein äußerlich ändert sich an ihrer Situation nichts, aber sie hat durch Gottes Eingreifen eine neue Freiheit gefunden, sich aus den inneren Verstrickungen zu lösen und so neu und bewusst ihr Leben anzunehmen. Am 21. Dezember 1625 stirbt ihr Mann nach einer langen Phase der Krankheit, in der ihn Luise einfühlsam und bis in den Tod hinein begleitet. Sie möchte nun ihren neuen Lebensentwurf erkennen, in besonderer Weise inspiriert durch ihre Begegnung mit Vinzenz von Paul, dem großen Organisator der Caritas. Er wird ab 1624 ihr geistlicher Begleiter. Luise ist ungeduldig. Sie möchte die nächsten Schritte auf ihrem Lebensweg herbeizwingen. Vinzenz bringt sie behutsam und unnachgiebig dahin, sich im Jetzt vorzubereiten auf den Moment, in dem der Anruf der göttlichen Vorsehung für sie klar erkennbar werden würde. Endlich ist es soweit. 1629 beauftragt Vinzenz Luise, die Caritasvereine auf dem Land zu besuchen, vor Ort nach dem Rechten zu sehen, die Mitglieder zu ermutigen, praktische Ratschläge zu geben, Missstände herauszufinden und einer Lösung zuzuführen. Vinzenz hat erkannt, sowohl durch ihre geistliche Bildung als auch durch ihre praktischen Fertigkeiten ist sie darauf bestmöglich vorbereitet. Wie Vinzenz selbst achtet auch Luise darauf, dass bei ihren Besuchen neben den materiellen Nöten auch die geistlichen nicht unbeachtet bleiben. Sie bringt sowohl Vorräte an Nahrungsmitteln und Wäsche mit und teilt Arzneimittel aus. Aber sie erteilt gleichermaßen Glaubensunterricht, besonders den Mädchen des Ortes, und bildet eine Lehrerin aus, falls es am Ort keine geben sollte. Luises Katechismusstunden für Frauen und Mädchen, zu denen sie im Lauf der Zeit sogar einen eigenen kleinen Katechismus zusammenstellt, sind so beliebt, dass sich die Männer hinter dem Vorhang verstecken, um zuhören zu können. Für Luise steht bei aller Erfüllung in diesen Jahren dennoch die große Verheißung des Pfingstereignisses noch aus. Die kleine Gemeinschaft der Gleichgesinnten, in der ein Kommen und Gehen sein soll. Gottes Vorsehung ist jedoch bereits am Werk. In Paris gibt es Probleme. Die Damen der Gesellschaft, die zunächst sich selbst für den Dienst an den Armen in den Häusern und im Hotel Dieu, dem Krankenhaus der Stadt, zur Verfügung gestellt hatten, bekommen mehr und mehr Schwierigkeiten in ihren Familien und verlieren den Eifer. So schicken sie also ihre Dienstboten, die verständlicherweise nicht mit der gewünschten Motivation ans Werk gehen. In dieser Situation kommt eine junge Frau, Marguerite Naso, als Geschenk. Sie stellt die Fähigkeiten, die sie sich selbst erworben hat, und die Kraft ihres Herzens in den Dienst der Barmherzigkeit. Sie bleibt nicht allein. Andere schließen sich an und übernehmen Dienste in den Caritasvereinen. So entsteht die Gemeinschaft der Fille de la Charité, der Töchter der christlichen Liebe. Ihr Gründungstag ist der 29. November 1633, als 4 oder 5 junge Frauen in Louises Haus einziehen. Sie bildet die jungen Frauen aus und schickt sie zum Dienst in die Pfarreien. Ein Jahr nach der Gründung hält Vinzenz eine Konferenz zur Regel, die Luise verfasst hatte. Dazu versammeln sich bereits 12 Schwestern. In den kommenden Jahrzehnten werden die beiden Stifter die Schwestern an alle Brennpunkte der Not senden. In die Häuser der Armen und ins Hôtel Dieu, in dem unvorstellbare Zustände herrschen. Zur Pflege der Verwundeten in den Bürgerkriegen und zur Sorge für die Findelkinder, zu den Galeerensträflingen und wo immer sie sonst gebraucht werden. Schon zu Lebzeiten Luises über Frankreichs Grenzen hinaus bis nach Polen. Als erste Oberin der Gemeinschaft übernimmt sie den wesentlichen Teil der Verantwortung für die Formung und Ausbildung der Schwestern, begleitet sie an ihre Einsatzorte und danach weiter durch einen regen Briefwechsel, der sowohl von geistlichen als auch von praktischen Lebenshilfen geprägt ist. Am 25. März 1642 legen Luise und 4 Schwestern die Gelübde der Armut, des Gehorsams, der Keuschheit und des Armendienstes ab. Den armen Kranken unseren wirklichen Herren zu dienen, heißt es in der Professformel. Damit ist die Pfingstverheißung von 1623 endgültig in Erfüllung gegangen. Bis zu ihrem Tod am 15. März 1660 sorgt sich Luise mütterlich um die Schwestern. Soweit ein kurzer Blick auf Luises Lebensweg. Lassen wir dieses bewegte Leben bei einer kurzen Musik auf uns wirken.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb am Gedenktag der heiligen Luise von Marillac, die den Orden der Vinzentinerinnen gegründet hat, gemeinsam mit dem heiligen Vinzenz von Paul. An ihrem Gedenktag ist unser Gast in der Sendereihe Spiritualität, Schwester Veronika Häusler. Auch sie gehört zum Orden der Barmherzigen Schwestern, der wiederum zum Orden zur Familien Ordensfamilie der Vinzentinerinnen gehört, der vinzentinischen Familie. Und sie erzählt uns am Gedenktag der heiligen Luise von Marillac von der Spiritualität ihrer Ordensgründerin unter dem Thema Das Bild Christi in meiner Seele.
Ja, nachdem wir die Person Luise von Marillac ein bisschen kennengelernt haben, können wir jetzt nach einem Kernelement ihrer Spiritualität fragen, nämlich nach ihrer Beziehung zu Christus. Wenn wir nach dem Christusbild fragen, das sie prägt, heißt es, ein bisschen vorsichtig zu sein, denn das Sprechen von einem Bild suggeriert, dass es etwas Klares gibt, ein Oben und ein Unten, eine Perspektive, etwas, was fest ist. Ein Bild hält etwas Wahrgenommenes fest. Es verewigt eine Momentaufnahme und das, was Luise und Christus verbindet, ist eine lebendige Beziehung. Wir müssen uns also in gewisser Weise auf einen Prozess einlassen. Dabei können uns 3 zentrale Begriffe helfen, die in ihrem Betrachten und in ihrem Beten eine entscheidende Rolle spielen. Und sie soll immer wieder selbst zu Wort kommen. Der erste zentrale Begriff, der Luise prägt, ist der Begriff der Menschwerdung. Der Blick auf die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nimmt in ihrem Betrachten großen Raum ein. Sie wird nicht müde, das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes zu betrachten und darüber zu staunen. Die Menschwerdung bezeugt die große Liebe Gottes zu uns. Er nimmt die durch die Sünde gestörte Beziehung zum Menschen wieder auf. Gott ergreift die Initiative. Luise geht von der Dreifaltigkeit aus, die um des Menschen willen den Entschluss fasst, die Erlösung durch die Inkarnation ins Werk zu setzen. Sie schreibt dazu: Sobald die menschliche Natur gesündigt hatte, wollte der Schöpfer im Rat seiner Gottheit diese Sünde wieder gut machen. Und darum ordnete er in größter und reiner Liebe an, dass eine der drei Personen Fleisch werde. Gott hat dem Menschen nie eine größere Liebe bezeugt, als da er sich entschloss, Fleisch anzunehmen. Denn davon hingen alle anderen Gnaden ab, die er uns seither erwiesen hat. Das bringt Luise zum zweiten wesentlichen Aspekt ihrer Christusbeziehung, Nachahmung und Nachfolge. Durch die Initiative Gottes wird der Mensch befähigt, als neue Schöpfung sein Leben im Blick auf Jesus Christus zu gestalten und die Trennung von Gott zu überwinden. Luises Antwort darauf ist die unumstößliche Bereitschaft, Christus nachzufolgen und ihr Leben nach dem Modell seines Lebens, seiner Gedanken und seines Handelns formen zu lassen. Dies bezeichnet sie mit dem Begriff Nachahmen. Dabei darf sie sicher sein: Als erstes nimmt Christus sie ganz an, mit allem, was ihre Existenz ausmacht. Ihr Blick auf Christus wird gespeist aus dem Evangelium. Darin entdeckt sie sowohl, wie er den Menschen begegnet und in diesen Begegnungen handelt, und genauso, welcher Geist ihn beseelt, was ihn im Innersten antreibt. In Luises Schriften und Briefen lässt sich erkennen, bis in welche Details hinein sie es versteht, sich in das Leben und in die Gedanken Jesu Christi hineinzudenken. Jede Fügung ihres Alltags, jede Erfahrung und Begegnung bringt sie in Verbindung mit ihm. Dazu drei Beispiele. Ich will die Ruhe ehren, die ich an der Krippe wahrgenommen habe. Ich werde in Stille die Gottheit im Kind Jesus anbeten und, so gut ich kann, seine heilige Menschheit nachahmen, vor allem in ihrer Einfachheit und Liebe, die ihn zum Kind werden ließ. In die neue Wohnung gehen, in der Absicht, die göttliche Vorsehung zu ehren, die dahin führt. Durch den Wohnungswechsel denjenigen Jesu und der heiligen Jungfrau ehren, bei der Flucht von Bethlehem nach Ägypten und danach noch an andere Orte, und, wie sie, keine bleibende Stätte auf Erden haben wollen. Am Osterfest war meine Betrachtung der Wunsch, mit unserem Herrn aufzuerstehen. Und da es ohne Tod keine Auferstehung gibt, sah ich, dass es meine schlechten Neigungen sind, die sterben müssen, und dass ich ganz zerstört werden muss durch das Absterben meiner Lebhaftigkeit im Inneren. So kann Vinzenz bei der Konferenz mit den Schwestern nach Luises Tod feststellen: Rufen wir es uns immer wieder in die Erinnerung, wie sie in allem bestrebt war, ihr Tun dem unseres Herrn gleichförmig zu gestalten. Sie bewahrheitete das Wort des heiligen Paulus: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So suchte sie ihrem Meister ähnlich zu werden durch die Nachahmung seiner Tugenden. Und schließlich das dritte zentrale Thema, das Kreuz. Aus ihrer biografischen Erfahrung, wir haben es im Blick auf ihre Lebensgeschichte kurz skizziert, bleibt das Kreuz und die Verbindung zum Gekreuzigten für Luise ihr Leben lang ein ganz wesentliches Thema. Sie lernt, ihre Lebensgeschichte als einen Weg zu verstehen, der sie tiefer mit ihm verbindet, wenn sie feststellt: Gott hat mich in seiner großen Gnade seinen Willen erkennen lassen, dass ich zu ihm kommen solle durch das Kreuz. Seine Güte wollte, dass ich von meiner Geburt an nie ohne Gelegenheit zum Leiden sei. Und nachdem die Gnade mich diesen Zustand so oft schätzen und wünschen gelehrt hat, hoffe ich, dass seine Güte mir diese Gnade von Neuem gebe, um seinen heiligen Willen zu tun. Aus dieser Kraft der Verbundenheit kann Luise die Schwierigkeiten ihres eigenen Lebens auf sich nehmen und versöhnt damit umgehen und zugleich den Blick über sich selbst hinaus weiten, indem sie mit der Wachheit des Herzens erspürt, wo sie anderen Hilfe werden kann, ihr Kreuz zu tragen. Dabei ist wichtig zu bemerken, dass Luise keineswegs eine Vertreterin der Leidensmystik ist. Es geht darum, Leiden da anzunehmen, wo es beim Akzeptieren des Willens Gottes unumgänglich ist. Luise ist hier, ausgehend von ihrem ursprünglichen Gedanken, ein möglichst hartes und von Buße und Sühne bestimmtes Leben zu führen, hineingereift in eine große Weite und Freiheit, die vom Horizont der Hoffnung geprägt ist. So kann sie in einem Brief an eine kranke Schwester dazu auffordern, einerseits in Verbundenheit mit Christus die Zeit der Krankheit und der Schmerzen anzunehmen, gleichzeitig aber darauf hinweisen, dass die Schwester alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen soll, um wieder gesund zu werden. Wenn wir also mit Luise auf Christus schauen, sehen wir den menschgewordenen Sohn, der um der Menschen willen ihr Leben auf sich nimmt und es teilt, ohne irgendwelche Abstriche zu machen. Er lässt sich kennenlernen und immer wieder tiefer finden im Wort des Evangeliums. Das Ausschauen nach ihm in seinem Wort kann uns nicht unbeteiligt lassen. Es ruft zur Nachfolge, dazu, ihm in seinem Handeln, Reden und Wollen immer ähnlicher zu werden. Schließlich gehört das Kreuz wesentlich mit in das Bild. Christus war bereit, seine Hingabe bis ans Kreuz zu leben. So sind wir aufgerufen, unseren Weg mit Gott auch da unbeirrbar weiterzugehen, wo es mitunter schwer und schmerzlich sein kann. Gottes Liebe überwindet alles Todverfallene und weckt es auf zu neuem Leben. In diese Dynamik sollen wir immer wieder einschwingen. Und in Beziehung zu diesem Christus reift Luise in eine innige Lebensgemeinschaft mit ihm hinein. Sie, die in ihren jungen Jahren die dunkle Nacht der Seele zu durchleiden hatte, dass seine liebende Nähe und Gegenwart als tragende Kraft ihres Lebens erfahren. Eine wichtige Rolle auf dem Weg der Einigung spielt das Leben aus den Sakramenten, das sie in großer Ehrfurcht und Dankbarkeit pflegt. Die Taufe ist für sie die Grundlegung der Berufung zum Christsein, das sich in der Entfaltung der je eigenen Berufung auf vielfältige Weise auszudrücken vermag. Aus der Taufgnade erwächst die Vereinigung mit Jesus Christus im Leben mit ihm. Für Luise ist das Leben aus dem Gelübden eine Entfaltung ihres Taufgelöbnisses. Dieses in Jesus eingesenkte Leben wird genährt durch die Eucharistie. Für Luise Zusicherung der beständigen Gegenwart Gottes in ihrem Leben, Denken und Tun. Im Empfang der Heiligen Kommunion wird ihr Vereinigung mit dem geschenkt, den sie zutiefst liebt. Sie schreibt: Wir müssen ihn bitten, er möge uns in Besitz nehmen, uns ganz mit seinem Willen vereinigen, weil er unser Bräutigam ist. Wir werden unsere Liebe zum Ausdruck bringen und in ihm besonders die Ursache dafür sehen, dass er in unserem Innern wirklich anwesend ist. Schließlich wollen wir bedenken, dass er in uns wirken will, wenn wir es auch nicht immer wahrnehmen. Der Alltag, aus dem Luise kommt, hat seinen Platz in diesem liebenden Austausch. Und die innige Verbindung mit Christus geht mit hinaus an die Orte, wo sein Wille zur Tat werden will. Untrennbar mit dem würdigen Empfang der Heiligen Kommunion ist für Luise die Praxis einer regelmäßigen und ehrlichen Beichte verbunden. Sie neigt von Natur aus dazu, sich selbst eher zu genau zu erforschen und übersensibel auf ihre Fehler zu achten. Vinzenz, als ihrem langjährigen Beichtvater, gelingt es, den Schwerpunkt des Sakramentenempfangs auf das Vertrauen zu lenken, indem sie Gott bitten darf, die Störungen in der Beziehung zu beseitigen. Wenn wir nun auf die Spiritualität, auf die Christusbeziehung und die Quellen schauen, aus denen Luise sie genährt hat, dürfen wir die Frage stellen: Was kann sie uns heute sagen? Was können wir von einer Frau aus dem 16., 17. Jahrhundert lernen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Luise vor dem Hintergrund ihrer Lebens- und Glaubensgeschichte gerade für die heutige Zeit eine Heilige ist, die sehr nahe an unseren Lebenserfahrungen steht. Vielleicht passt das Sprichwort: Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Wir finden es geradezu in ihrem Leben, in ihrer Biografie verwirklicht. Steine gab es ja genug. Auch wenn ihre Lebensgeschichte immer wieder Brüche aufwies, ihre eigene Planung sich nicht umsetzen ließ und sie sich Gott immer wieder neu anvertrauen musste, sie stellt fest, das Leben wird zum Guten geführt, es wird heil in Gott. Und wir sehen an ihrer Lebensgeschichte, dass Luise nicht bei den Belastungen stehen geblieben ist. Den Belastungen stehen innere Kraftquellen gegenüber, die sie zum Teil selbst, zum Teil mit Hilfe anderer zu nutzen lernt. Sie hat es geschafft, das eigene Leben mit seinen Herausforderungen wahrzunehmen und mit dem eigenen Können und den Begabungen abzustimmen. Luise steht mit ihrem eigenen Heilwerden und Heiligwerden als Garantin dafür, dass die biografischen Rahmenbedingungen, die dem eigenen Leben gesteckt sind, und die mitunter als Belastung und Beschränkung von Lebensmöglichkeiten erfahren werden, ein Leben lang Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Luises Vorbild ermutigt uns dazu, aktiv mit den Brüchen im eigenen Leben umzugehen und das darin verborgene Entwicklungspotenzial wahrzunehmen. Aus der Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte kann eine wirkliche Offenheit erwachsen, die Gott und den Menschen einen Zugang zum eigenen Herzen ermöglicht. Die Kraft dazu schöpft Luise vor allem aus drei Quellen: ihrer Verwurzelung in der Christusbeziehung und im Glauben ganz allgemein, ihre Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, sich auf die Begleitung zum Beispiel durch Vinzenz von Paul einzulassen und schließlich ihre Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen im Dienst an den Menschen. In ihrem Dasein für die anderen, in ihrem Dienst an den Armen und ihrer Fürsorge für die sich entwickelnde Schwesterngemeinschaft bündeln sich ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ihr Organisationstalent, ihre menschliche Kompetenz, ihre spirituelle Reife und die mütterliche Fürsorge. Daraus erwächst ihr Erfüllung und Lebenssinn. In dem Maß, in dem sie sich die Beengungen lösen lässt, in dem sie selbst zur inneren Freiheit findet und sich Gott übereignet, kann sie sich den anderen zuwenden. So wächst sie hinein in eine große Gelassenheit und Heiterkeit des Herzens. Luises Leben ist Einladung und Herausforderung, den eigenen Lebensweg als Weg der Vorsehung Gottes anzunehmen und so die eigenen Kraftquellen zum Sprudeln zu bringen. Daraus kann in je neuer, kreativ gestalteter Art das Engagement für die anderen erwachsen. Dies führt letztlich zur vollen Entfaltung erfüllten Menschseins. Und so dürfen wir bei unseren Überlegungen Luise selbst das letzte Wort lassen. Herr, du willst uns an dich ziehen. Lass uns dieses Wort in aller Tiefe erfassen. Wenn wir dir gehören, dann gehören wir nicht mehr uns selbst. Und wäre es dann nicht Diebstahl, von uns selbst Gebrauch zu machen, wenn auch nur im Geringsten, fern von den Vorschriften der reinen Liebe zu leben, die du uns auf Erden gelehrt hast? Du liebst uns wirklich, denn du bist eins mit dem Vater, der uns seine Liebe beweisen wollte, indem er uns seinen Sohn schenkte. Und wir sind sicher, du willst, dass wir dich lieben.
Das Bild Christi in meiner Seele zur Spiritualität der heiligen Luise von Marillac, der Gründerin der Ordensfamilien der Vinzentinerinnen, gemeinsam mit dem heiligen Vinzenz von Paul. Heute ist ihr Gedenktag. Darüber haben wir heute Schwester Veronika Häusler gehört. Vielen herzlichen Dank, Schwester Veronika, dass Sie uns so ein wenig in die Spiritualität der heiligen Luise von Marillac haben eintauchen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt können Sie sehr gerne anrufen in dieser Sendung und auch direkt mit Schwester Veronika Häusler sprechen, ihr Fragen stellen. Vielleicht haben Sie auch eigene Erlebnisse zu berichten, vielleicht auch mit dem Ort in der Rue de Bac in Frankreich, in Paris, wo ja das Grab der heiligen Luise von Marillac liegt. Vielleicht haben Sie auch damit Erfahrungen. Sie können sehr gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das Bild Christi in meiner Seele zur Spiritualität der Luise von Marillac, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung am Gedenktag der heiligen Luise. Schwester Veronika Häusler aus Augsburg ist unser Gast in dieser Sendung. Nochmals herzlichen Dank, Schwester Veronika, für Ihre Gedanken zum Thema, dass Sie uns da ein bisschen in die Spiritualität dieser doch eher unbekannten Heiligen eingeführt haben. Vielen herzlichen Dank. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Und eine Hörerin aus München, die angerufen hat, ohne ihren Namen zu nennen, ist jetzt mit uns verbunden. Grüße Sie. Guten Tag.
Grüß Gott, vielen Dank. Ich habe in München eine Freundin gehabt, Schwester Dietmunde, und ich habe sie sehr geliebt. Sie hat gearbeitet in Josephinum, das war die Vinzentinerin, es ist ein Krankenhaus. Aber ich wollte fragen, was aus dem Sohn geworden ist. Und dann wollte ich fragen, was aus dieser Margarete, ich habe ihr ein Buch gelesen, dass sie diese Margarete, ich weiß nicht, Sie haben erwähnt, aber was aus dem Sohn geworden ist.
Genau, dann Schwester Veronika.
Ja, da können wir die Skizze noch ein bisschen auszeichnen. Heute wissen wir, dass der Sohn wohl von Kindheit an eine Ohrenerkrankung hatte. Er ist im Erwachsenenalter ertaubt und das hat ihn wohl in seiner Entwicklung auch so schwierig und verzögert aufwachsen lassen. Luise hat sich sehr um ihn gesorgt. Der heilige Vinzenz hat ihr im Lauf der Kindheit und Jugend dieses Sohnes sehr unter die Arme gegriffen und hat sie manchmal auch ein bisschen gescholten, dass sie sich zu viel Sorgen macht, und hat dann diesen Michel zu sich ins Knabenseminar und ins Internat genommen. Eine Zeit lang hat er mal mit dem Gedanken sich auseinandergesetzt, Priester zu werden, hat dann entdeckt, das ist nicht seine Berufung, dann ist er erst mal durchgebrannt und hat ein bisschen ein wildes Leben geführt, hat dann eine gute Ehefrau gefunden, hat eine Tochter bekommen, und so gegen Lebensende der heiligen Luise hat sich das Verhältnis wirklich sehr entspannt. Er war Beamter an der königlichen Münze, hatte also auch beruflich ein gutes Auskommen, und man weiß, dass also im Sterben der heiligen Luise diese junge Familie auch bei ihr war.
Also das zu dem Sohn von Luise von Marillac. Und wie steht es mit Margarete?
Margarete Nassau, ja, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht sage ich einfach zu der Person noch ein paar Sätze mehr. Margarete Nassau war eine junge Frau, die so aus dem Umland von Paris stammte, als Hirtin aufgewachsen ist, also aus einer Bauernfamilie kam, aber einfach irgendwie in sich gespürt hat, da ist noch mehr Potenzial, und sich neben dem Kühehüten das Lesen beigebracht hat, indem sie einfach die Leute, die vorbeikommen sind und von denen sie gedacht hat, die können lesen, sich die Buchstaben hat erklären lassen. Und dann war so ihr Gedanke, was sie selber lernen kann, kann ich anderen beibringen. Und so hat sie sich dem heiligen Vinzenz zur Verfügung gestellt, kam dann nach Paris, hat erste Gefährtinnen um sich geschart, hat Luise kennengelernt, und ist dann aber, bevor die Gemeinschaft 1633 sozusagen formal gegründet worden ist, schon gestorben gewesen, weil sie sich mit der Pest angesteckt hat bei der Pflege einer Pestkranken. Aber sie war in einem wichtigen Abschnitt der Geschichte der Gemeinschaft wirklich eine entscheidende Wegbereiterin.
Ja, vielen Dank unserer Anruferin. Alles Gute Ihnen. Und als Nächste begrüße ich Frau Konrad, die uns aus der Nähe von Koblenz anruft. Grüß Sie, Frau Konrad.
Grüß Gott. Ja, ich möchte mich bedanken für diesen Vortrag. Den habe ich zufällig, ich habe heute noch nicht geschlafen. Und ich bin wach geworden und da lief das. Und ich bin sehr froh, dass ich da auch noch mal was von gehört habe, von der Luise Marillac. Weil meine Tante, die Schwester meines Vaters, im gleichen Orden war. Die ist 99 vor dem Jahrhundert verstorben, leider. Und daher, ich wusste eigentlich nur von Vinzenz von Paul etwas und die ganze Geschichte von Katharina Labre, von der wunderbaren Medaille, ja. weil die auch aus diesem Orden war. Aber von der Luise Marillac habe ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr erstmalig gehört.
Ja, vielen Dank.
Ja, da möchte ich mich für bedanken.
Ja, gut. Sehr gerne, Konrad.
Ich denke, Ihnen geht's so wie vielen, und wir sind dann froh, dass wir diese Lücke etwas geschlossen haben. Vielen herzlichen Dank, Frau Konrad. Alles Gute. Ja, ich denke, wie unsere Hörerin geht es vielen. Wer in Paris war, ist oft in der Rue du Bac gewesen. Dadurch ist dann dieses Haus, dieses Mutterhaus ist es wohl der Schwestern, die Luise von Marillac gegründet hat, dann auch richtig bekannt geworden, oder?
Ja, das war ja dann in den 1830er Jahren, als die Katharina Labore diese Marienerscheinungen hatte. Und das Schöne ist ja irgendwie, dass in dieser Kapelle in der Rue du Bac sich die Geschichte irgendwie so bündelt. Also wenn man reinkommt, auf der rechten Seite der Schrein von der Katharina Labore, auf der linken Seite die heilige Luise und ganz rechts das Herz des heiligen Vinzenz. Also irgendwie wird da spürbar, so über die Jahrhunderte weg, geht es um dieses brennende Herz für die Liebe Gottes, der sich dem Menschen ganz unmittelbar zeigt, in der Form einer Erscheinung der Mutter Gottes an Katharina Labore. Aber denkt bei Luise und bei Vinzenz schon dieses innere Erkennen, worum es geht, da zu sein von Gott her für die Menschen.
Jetzt wissen wir ja, dass um dieses Bild Christi in der eigenen Seele überhaupt erkennen zu können, braucht es ja auch doch zumindest ein Mindestmaß an geistlichem Leben, oder?
Ja, und auch da ist es spannend. Also ich finde es schön, dass Sie sagen, ein Mindestmaß, weil auch da kann man von Luise, glaube ich, sehr viel lernen. Denn am Anfang ihres geistlichen Lebens hat sie gemeint, viel hilft viel und je mehr geistliches Leben, desto mehr Innigkeit zu Gott. Und da, glaube ich, war der heilige Vinzenz schon ein Schatz in ihrem Leben, der sie einfach da ganz behutsam begleitet und geführt hat, zu sagen, eine Weite und eine Freiheit braucht es, um wirklich innerlich zu hören, beweglich zu sein, nicht ein Pensum abzuleisten. Es gibt aus den ersten Jahren ihrer Witwenschaft einen Tagesablauf, den sie sich gesteckt hat. Da ist wirklich jede Viertelstunde mit Gebet und Andachtsübungen verplant, auch mit Dienst an den Menschen, auch da schon. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz straffes, strukturiertes Programm. Und da hat Vinzenz erst mal ungefähr die Hälfte rausgenommen und gesagt, komm, du brauchst auch Zeit zum Atmen, komm doch mal irgendwie zur Ruhe innerlich und dann lass Gott dir sagen, was du tun sollst. Und von daher auch wirklich dieser ganz spannende Prozess, geregeltes geistliches Leben, das sorgfältig und achtsam gepflegt sein will, ja, aber nicht mit dem Straßengraben des Leistungsanspruchs.
Also man kann den lieben Gott nicht in die eigene Seele hinabzwingen, sondern eigentlich er ist da und wir müssen in einer hörenden Haltung sein, die nicht so unter Druck entstehen kann, um das wahrzunehmen und da fühlig zu werden.
Genau. Und es braucht einfach feste Elemente, es braucht auch gewisse intensive Zeit. Zum Beispiel war für die heilige Luise ganz wichtig die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, so in Erinnerung an ihr Pfingstereignis. Da hat sie jedes Jahr Exerzitien gemacht, so als eine ganz intensive geistliche Zeit des Hinhörens und des sich neu Ausrichtens, aber eben auch so diese Leuchtpunkte durch den Alltag hindurch.
Leuchtpunkte im Alltag für das geistliche Leben, das ist ein Bild, das wir gut mitnehmen können, um auch uns selber zu fragen, wie wir unser geistliches Leben strukturieren. Geht sich ja natürlich im Orden anders, als wenn man in einem weltlichen Leben mit Beruf oder Familie unterwegs ist.
Aber auch da, glaube ich, kann man sich einen guten Tipp von der heiligen Luise mitnehmen, die einfach auch ihren Schwestern mal gesagt hat, die ja auch viel auf den Straßen unterwegs waren und sehr viel Alltag erlebt haben, zu sagen, wirklich in dem, was ich tue, immer wieder die ganz kurze Verbindung mit Christus suchen. Wenn mich was freut, ihm das sagen. Wenn ich eine Frage in meinem Herzen bewege, ihn fragen, was würdest du jetzt tun? Wenn mir was schwerfällt, einfach zu sagen, ja, mit dir zusammen packe ich es an. Gar nicht immer diese langen Zeiten des Betens, die auch schön sind, sondern wirklich dieses ganz unmittelbare, meinen Alltag, mein Leben, genau so wie es ist, mit ihm teilen.
Die heilige Luise von Marillac hat ja dieses Gebetsleben auch sehr eng mit dem Dienst an den Armen verbunden. Also das war ja auch ein ganz, ganz wichtiges Element ihrer Spiritualität und das hat sie ihrer Ordensgemeinschaft auch weitergegeben. Sie selber, Schwester Veronika, gehören auch zu diesem Orden und sie haben tatsächlich auch eine sehr praktische Tätigkeit, wenn sie in der Pfarrgemeinschaft mit Migranten vor allem arbeiten. Wie sehen Sie da den Zusammenhang eben? Das Zusammensein mit den Menschen in Not und das geistliche Leben.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich der große Schatz der vinzentinischen Spiritualität, der auch von der heiligen Luise mitgeprägt ist, dass das gar nicht so getrennte Welten sind. Luise und Vinzenz haben ja in ihrer Sprache gesagt, die Armen sind unsere Herren. Warum? Weil das Bild Christi in ihnen aufleuchtet. In dem Menschen, der mir begegnet, ist Christus da und in mir ist er da, ich darf ihn jeden Tag empfangen in der heiligen Eucharistie. Also kann es eigentlich diese Trennung gar nicht geben. Und da wach zu sein und zu sagen, ja, wie leuchtet das Bild Christi aus dem anderen mir entgegen? Wie darf es vielleicht aus mir heraus ihm entgegenleuchten? Das ist eigentlich so ja das Spannende am Alltag.
Kann man eigentlich die Schriften von Luise von Marillac irgendwo nachlesen?
Ja. Das ist ein Wunderpunkt in unserer vinzentinischen Familie. Man kann, wenn man sehr gut Französisch kann, Englisch kann, Spanisch kann. Es gibt die gesammelten geistlichen Schriften der heiligen Luise noch nicht komplett in Deutsch übersetzt. Das Schrifttum der heiligen Luise ist sehr umfangreich. Es gibt sehr viele Briefe, die sie an den Schwestern geschrieben hat, die überliefert sind. Und es gibt eben einen Teil der geistlichen Schriften, Mitschriften aus Exerzitien, Schriftbetrachtungen, eben diese Regeln, die sie verfasst hat. Das sind ungefähr 800 Seiten. Also es ist wirklich umfangreich. aber wie gesagt noch nicht komplett in der verlässlichen deutschen Übersetzung zugänglich.
Ja, da sind wir gespannt, ob das demnächst passiert. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in die dann für uns in Deutschland nicht ganz so gut zu erreichende auch Spiritualität der heiligen Luise von Marillac. Und ich denke, wer in die Rue du Bac geht, der in Paris mal, der wird sicher dann sich nochmal umschauen, auch nach dem Grab von Luise von Marillac, nachdem er diese Sendung gehört hat. Die Sendung ist übrigens auch zum Nachhören im Internet unter www.horeb.org und dann unter der Rubrik Podcast finden Sie in Kürze diese Sendung zum Nachhören. Sie können sich auch eine CD bestellen unter 08328 921 120. Vielen herzlichen Dank, Schwester Veronika, dass Sie gerade am Gedenktag Ihrer Ordensgründerin Zeit für uns gefunden haben. Vielen herzlichen Dank, Schwester Veronika Häusler. Alles Gute.
Und alles Gute und Gottes Segen Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern.
Herzlichen Dank, sagt auch Gabi Fröhlich, und auch ich wünsche noch einen gesegneten Tag.